Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich spreche heute mit Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen ist eine gemeinnützige Organisation, eine sogenannte NGO, die sich weltweit für das Thema Pressefreiheit einsetzt. Meiner Meinung nach ist Pressefreiheit etwas, das wir wahrscheinlich erst so richtig zu schätzen wissen, wenn es uns mal abhanden kommt. Also stellt euch vor, die Mächtigen in unserer Republik könnten tun und lassen, was sie wollen, und niemand merkt's, weil halt niemand darüber berichtet. Konzerne verschmutzen die Umwelt, Politiker kungeln mit der Wirtschaft, Behörden lassen sich bestechen und vor Gericht entscheidet ein Richter willkürlich und nach Lust und Laune. Das wäre schon der Horror, oder? Man kann natürlich nicht ausschließen, dass es solche Fälle auch in Deutschland gibt. Aber bei allem, was wir wissen und was wir so mitbekommen, scheint es diese negativen Phänomene in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit deutlich häufiger zu geben. Lange Rede, kurzer Sinn, hört einfach mal rein, denn es geht um ein wirklich wichtiges Thema. Aber es ist nicht nur wichtig, sondern es ist auch extrem spannend. Ihr erfahrt eine Menge über die Mechanismen in unserer Mediengesellschaft und ihr erfahrt auch, was Facebook zum Beispiel für die Pressefreiheit tut. Und warum man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Reporter ohne Grenzen sehr guten Zugang zu den Mächtigen aus Politik und Wirtschaft bekommt, obwohl man diesen ja ständig auf die Füße tritt. Hört mal rein. Herzlich willkommen, Christian Mier von Reporter ohne Grenzen zum Macht-was-Podcast. Ich freue mich über das Gespräch und direkt erste Frage. Haben Sie Lust, sich kurz vorzustellen?
Ja, hallo. Freue mich, hier dabei sein zu können. Ich bin Christian Mier. Ich bin Geschäftsführer bei Reporter ohne Grenzen, mittlerweile schon seit 2012. Habe davor lange selber als Journalist gearbeitet, bei Medien hier in Deutschland, für Regionalzeitungen, aber auch im Ausland, als Auslandskorrespondent in Südamerika, habe eine Weile als Journalismusdozent in Osteuropa, in Russland gearbeitet. Das heißt, man sieht, ich habe schon vor Reporter ohne Grenzen sehr internationalen Blick gehabt nach meiner Ausbildung als Journalist und das hat mich dann über ein paar Umwege irgendwann zu Reporter ohne Grenzen gebracht.
Das klingt zumindest schon mal nach einem sehr, sehr spannenden Lebenslauf und für unsere Hörer ist es wahrscheinlich auch mal interessant zu hören, was ist eigentlich Reporter ohne Grenzen? Also ich kann ja mal sagen, aus meiner Perspektive, mir war wichtig, dieses Gespräch zu führen, weil ich glaube, dass prinzipiell Journalismus in einer Demokratie eine wichtige Rolle hat. Und Reporter ohne Grenzen tauchen in diesem Kontext ja immer mal wieder auf. Deshalb war mir dieses Gespräch wichtig. Vielleicht können Sie kurz sagen, was genau ist Reporter ohne Grenzen? Was machen Sie und warum machen Sie das eigentlich?
Reporter ohne Grenzen ist eine Journalismus- und eine Menschenrechtsorganisation. Ich würde sagen, vor allen Dingen eine Menschenrechtsorganisation, die sich für das Recht auf Pressefreiheit, für das Menschenrecht auf Pressefreiheit auf der ganzen Welt einsetzt. Was heißt das? Einsatz heißt, wir unterstützen überall auf der Welt Journalistinnen und Journalisten, die wegen ihrer Arbeit in eine Notsituation geraten sind, die drangsaliert werden, die verprügelt werden, die verhaftet werden, weil sie ihre Arbeit gemacht haben und das irgendjemand nicht gefallen hat. Wir leisten ganz praktische Hilfe. Wir unterstützen sie, indem wir Haftkaution zahlen, indem wir medizinische Unterstützung finanzieren, indem wir Anwaltskosten finanzieren. Im schlimmsten Fall unterstützen wir Leute bei der Flucht. Wir unterstützen auch die Familien von Inhaftierten. Das ist der eine Bereich, der ist manchmal gar nicht so sichtbar, weil das auch manchmal Hilfe ist, die ja nicht vielleicht im Verborgenen, aber nicht über alles wird so, kann man so gut sprechen, weil manches auch die Sicherheit gefährden würde. Aber das ist ein ganz wichtiger Bereich, die Hilfe. Der zweite Bereich ist tatsächlich, dass Öffentlichkeit schaffen für Verletzungen der Pressefreiheit auf der ganzen Welt. Wir veröffentlichen tagtäglich zu vielen, vielen Ländern Pressemitteilungen in verschiedenen Sprachen, von Chinesisch über Russisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, zu Verletzungen der Pressefreiheit in der Mongolei, in Benin, in Deutschland auch. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, über die USA gerade ganz aktuell. Aber das ist das, was sozusagen ganz aktuell passiert, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Öffentlichkeit auch ganz oft einen Unterschied macht, gerade wenn wir über Diktaturen sprechen. Wenn wir den Namen eines Inhaftierten nennen, dann ärgert das manchmal durchaus auch Länder und Regierungen. Da kann ich Ihnen viele, viele Beispiele nennen. Aber wir machen auch Kampagnen, wo wir auf bestimmte Regionen, auf bestimmte Themen mal genauer schauen, zum Beispiel anlässlich von großen Sportereignissen wie der Fußballweltmeisterschaft in Russland, was für uns eine gute Gelegenheit ist, über Russland zu sprechen. Das ist so der Punkt. Und dann ist noch ein dritter Schwerpunkt neben dem Öffentlichkeitsschaffen. Und vielleicht ist bei dem Öffentlichkeitsschaffen doch noch eine Sache. Wir haben auch so permanente Kampagnen letztlich, unsere Rangliste der Pressefreiheit. Die kennen manche vielleicht, weil die oft zitiert wird. Viele machen sich gar nicht so Gedanken, was dahinter steckt. Oft wird die sogar, da bin ich manchmal erschrocken, wie die zitiert wird, ganz ehrlich, weil in vielen Artikeln immer so steht, die Rangliste der Pressefreiheit, da wird gar nicht mehr erwähnt, dass die von uns ist, was gar nicht schlimm ist, aber trotzdem, die ist von uns gemacht und das ist ein weltweites Befragung, die wir jedes Jahr machen und die in vielen Ländern dieser Welt provozieren wir damit auch, weil sich Regierungen herausgefordert fühlen, ärgern, dass sie wieder so schlecht dastehen oder manche auch positiv sagen, wie der südkoreanische Präsident, dass sie sich verbessern wollen. Das sind so Kampagnen, aber wir machen auch ganz viel politische Arbeit. Das ist auch nicht politische und juristische Arbeit. Politische, juristische Arbeit, wir versuchen weltweit uns einzusetzen, dass bestimmte Gesetze, die Pressefreiheit einschränken, versuchen wir eigentlich das, was man vielleicht, das klingt manchmal so schmutzig, Lobbyarbeit für Pressefreiheit.
Gerade wollte ich da nachfragen, im Prinzip klingt es so ein bisschen so, als seien Sie eine Lobbyorganisation für Journalisten.
Auch. Wir unterstützen, aber wir machen auch Lobbyarbeit oder Advocacy-Arbeit, wie man das auch immer nennt. Wir machen aber auch juristische Arbeit, dass wir strategische Klagen führen, dass wir einzelne Fälle zum Beispiel von türkischen Journalisten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vertreten oder wir haben Mexiko vor dem Internationalen Strafgerichtshof verklagt wegen der hohen Straflosigkeit von Morden oder wir haben vor kurzem eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewonnen gegen das Bundesnachrichtendienstgesetz. Aber man kann sagen, das ist bis zum gewissen Grad eine Lobbyorganisation. Aber der Begriff Lobby, den mögen manche nicht. Ich habe da gar nicht so viele Probleme mit dem Begriff, weil es ist eigentlich nichts anderes. Aber wir reden halt mit vielen politisch Verantwortlichen und wenn Reden nicht hilft, dann machen wir auch manchmal juristisch und dann machen wir auch manchmal Klagen.
Okay. Das sind ja ein sehr breites oder sind sehr viele Themenfelder, die Sie bearbeiten. Eine Frage, die wahrscheinlich sich viele Leute jetzt stellen, ist eigentlich, warum machen Sie das eigentlich? Ja, das ist eine sehr, ja, vielleicht ein bisschen pauschal und einfach gestellte Frage. Aber wenn wir mal so nach draußen gucken, Stichwort Fake News, Stichwort Lügenpresse, wie das Ansehen der Journalisten, da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen da draußen, der sagt, naja, irgendwie die Kollegen schreiben da was, die berichten da was, aber ist ja eh gesteuert oder es stimmt ja eh irgendwie die Hälfte nicht. Warum muss man die jetzt auch noch unterstützen?
Also vielleicht da zwei Kommentare. Erstmal ein Kommentar vorweg. Klar gibt es ganz viel Kritik, auch wir als Organisation. Wir sind wahlweise eine kommunistische Organisation oder eine CIA-finanzierte US-Regierung nahestehende Organisation. Also das Spektrum ist sehr breit und wir bekommen Kritik von vielen Seiten als Organisation, entweder als zu links oder als zu rechts oder Mainstream gar so, was ich eher so mal so interpretiere, als vielleicht machen wir gar nicht so viele Dinge falsch, wenn wir eigentlich von so unterschiedlich, eigentlich so widersprüchlich kritisiert werden, wenn wir Kommunisten sein sollen, aber dann auch gleichzeitig Vertreter der CIA. So, das vielleicht einmal scherzhaft vorweg. Aber so scherzhaft ist es wiederum nicht, wenn man das bedenkt. Das hat durchaus reale Auswirkungen. Ich erinnere mich vor im letzten Jahr zum Beispiel, hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, auf der Titelseite einer bulgarischen Boulevardzeitung auf Dollarnoten reitend zusammen mit dem NATO-Generalsekretär und dem türkischen Journalisten Can Dündar und dem Leiter der Deutsche Welle-Redaktion Bulgarien zu reiten, auch Dollarnoten, weil wir alle, das war nach dem Erscheinen unserer Rangliste und ich hatte ein Interview mit dem bulgarischen Staatsfernsehen gegeben und Bulgarien ist leider immer sehr schlecht auf der Rangliste und genau, und uns wurde da unterstellt, wir würden alle von Dollarnoten gekauft und wir jetzt, ich vorneweg, so insofern, das sind nicht nur irgendwelche Gerüchte, es hat tatsächlich auch Auswirkungen in Medien, so, aber warum machen wir das? Wir sind gegründet worden als Organisation, eigentlich ganz klassisch mit so altmodisch klingt, aus Solidarität heraus. In den 80er Jahren haben französische Journalistinnen und Journalisten in Frankreich die Organisation Reporters sans Frontières gegründet, unsere internationale Mutterorganisation in Frankreich, eigentlich aus Solidarität mit französischen Journalisten, die in Kriegen ermordet wurden. Dem folgte relativ bald auch aus einer ähnlichen Motivation in Deutschland die Gründung einer deutschen Organisation Reporter und Agenten. Also wir sind Teil ja eines globalen Netzwerks und haben Sektionen und Büros auf der ganzen Welt. Damals auch unter anderem, weil der Süddeutsche Zeitung-Korrespondent Egon Scotland, Journalist in Kroatien, damals ermordet wurde im Kroatien-Krieg und aus einer Solidaritätshaltung heraus, hey, wir wollen, dass einerseits solche Angriffe, solche Morde wie im Fall von Egon Scotland nicht straflos bleiben, aber auch, dass solche Verbrechen, dass die Welt darüber weiß, weil oft in Kriegen und Konflikten Kriegsparteien ja ein Interesse haben, dass solche Dinge nicht ans Tageslicht kommen. Insofern gegründet wurde die Organisation eigentlich mal so aus einer ganz klassischen Solidaritätshaltung heraus und ich glaube, das ist auch bis heute bis zum gewissen Grade spürbar. Wir sind zwar einerseits eine ganz professionelle Lobbyorganisation, die professionelle Kriterien hat, wie wir Hilfe machen, wie wir auch politische Arbeit machen. Und gleichzeitig sind wir, glaube ich, auch immer eine Organisation noch, die durchaus immer noch der Einheit der Hilfsbereich sehr wichtig ist, aber die auch sehr nah an den Familien ist. Wir sind auch von Familien, von Inhaftierten, an Familien, von Bedrohten. Wir setzen uns oft nicht nur für Journalisten an, sondern auch für die Familien. Ich habe zu vielen, kann ich von vielen selber sagen, auch durchaus eine emotionale Beziehung. Und das ist, glaube ich, bis heute so ein bisschen auch der Spirit unserer Organisation, dass wir uns nicht nur für Zahlen einsetzen, sondern für die Menschen, die das machen. Aber die Arbeit hat sich verändert in den vergangenen Jahren, als einen abschließenden Gedanken durchaus. Einerseits durch sowas wie Fragen wie Digitalisierung natürlich, dass da ganz viele neue Bedrohungen und neue Arbeitsfelder aufgekommen sind. Und andererseits, dass wir im Rahmen der politischen Arbeit auch viel mehr mittlerweile auch in etablierten Demokratien arbeiten und langjährigen Demokratien auch, weil es hier Glaubwürdigkeitsprobleme gibt, weil es hier Vertrauensprobleme oder weil es hier auch Angriffe gibt, eben auch in Deutschland sogar.
Ja, Sie sagen, Sie sind auch in klassischen Demokratien unterwegs oder etablierten Demokratien unterwegs. Würden Sie sich dann irgendwo politisch einordnen oder sind Sie da komplett neutral, egal rechts, links, Mitte, das spielt keine Rolle?
Wir sind parteiisch für das Menschenrecht auf Pressefreiheit und den Gedanken der Unteilbarkeit der Menschenrechte. Insofern sind wir da streng parteiisch, aber mit links und rechts, das ist für uns, glaube ich, wirklich egal. Das kann ich an guten Beispielen sagen. Zum einen ist für uns, wenn wir uns für das Menschenrecht einsetzen, zum Beispiel der Inhalt von Journalismus letztlich nicht relevant. So, wir setzen uns jetzt nicht ein für Qualität von Berichterstattung, weil wenn wir eine Qualitätsdiskussion anfangen würden, dann hätten wir wahrscheinlich immer noch nicht angefangen mit der Arbeit. Das heißt im Ergebnis, wir verteidigen sicherlich manchmal Dinge, wo ich persönlich ein Problem habe mit den Inhalten. Wir verteidigen das Menschenrecht auf Pressefreiheit und das ist uns schon auch wichtig, dass wir wirklich mit allen Regierungen, mit allen Lagern sprechen. Wir haben hier, wenn ich jetzt über Deutschland spreche, wir in dem politischen Betrieb mit Ausnahme der AfD, das ist sicherlich ein Sonderfall, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber sonst wirklich haben wir gute Verbindungen in die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, in die Linksfraktion, in die FDP, zu den Grünen, aber auch Regierungen versuchen wir, also wir, für uns ist Dialog kein Selbstzweck. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind keine Regierung und wir sind keine Diplomaten. Aber ich war vergangenem Jahr in Saudi-Arabien, wo wir lange darüber diskutiert haben, ob man mit so einem Regime überhaupt so nah sprechen kann, um uns für verfolgte Journalisten die Aufklärung des Mords an Jamal Khashoggi einzusetzen. Aber es ist uns wirklich auch extrem wichtig, dass wir uns nicht irgendwo verorten lassen. Natürlich wollen uns Leute irgendwo verorten, aber das ist, das kommt wahlweise von links oder von rechts. Aber das ist uns ganz wichtig, diese Unabhängigkeit und diese Überparteilichkeit, ohne dass wir dabei beliebig werden.
Ja, Sie haben gerade in dem Zusammenhang auch das Wort Qualitätsjournalismus gesagt. Jetzt ist so die Frage, Sie treten für Journalisten ein, weltweit, für das Recht auf Pressefreiheit. Inwieweit, wenn es da um Unterstützung geht, spielen da klassische Journalisten eine Rolle und inwieweit auch, ich sag mal so, der neue Journalismus, Blogger zum Beispiel, Influencer, wie auch immer man sie letztendlich nennen mag, Leute, die über die sozialen Medien kommunizieren, wo ja jetzt auch mit Zerstörungsvideos in letzter Zeit in Deutschland auch relativ viel Reichweiten erzielt wurden, wo auch sicherlich Kollegen sagen würden, Mensch, das ist ja gar kein Journalismus, was da passiert. Sind das auch Ihre, ich sag mal, unterstützenswerte Zielgruppe oder sagen Sie, ja, wir richten uns eher so an klassisch oder unterstützen eher so die klassischen Medienmacher?
Wir haben tatsächlich einen sehr weiten und sehr breiten Begriff und sehr, sehr weites Verständnis von Journalismus. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Denn hier in Deutschland haben wir tatsächlich haben wir einen freien Berufszugang, auch aus historischen Gründen, aufgrund unserer nationalsozialistischen Geschichte. Im Nationalsozialismus wurde ja der Zugang zum journalistischen Beruf reguliert und dadurch wurde ja versucht, auch unliebsame Menschen Stimmen aus dem Journalismus rauszuhalten. Wir haben heute erfreulicherweise in Deutschland einen offenen Journalismusbegriff. In vielen Diktaturen und autoritären Ländern dieser Welt allerdings ist es heute genauso wie im nationalsozialistischen Deutschland, das Versuchen, Regierungen zu bestimmen, wer ist Journalist und wer ist nicht Journalist. Das heißt im Ergebnis, dass viele unabhängige Köpfe, unabhängige Journalisten, die Korruption entlarven, die recherchieren in Diktaturen wie Aserbaidschan und Saudi-Arabien, die Menschenrechtsverletzungen enthüllen, das kann nicht in klassischen Medien stattfinden, sondern das findet statt nur in sozialen Medien, oft auch durch vielleicht sogar nicht professionelle Journalisten. Wir wissen vieles über den Krieg in Syrien nur, weil Bloggerinnen, Videobloggerinnen aus Raqqa die brutale Herrschaft des Islamischen Staats informiert haben. Und aus unserer Sicht ist das eine journalistische Leistung und wir verteidigen schon seit vielen Jahren eigentlich auch diese, wie wir sie nennen, Bürgerjournalistinnen und Journalisten. Die Frage, also Hauptberuflichkeit, ist für uns kein Kriterium mit dem breiten, weiten Journalismusbegriff.
Ja, damit sind Sie aber schon so ein Stück weit weg von dem, ich würde es mal Standesdünkel des Journalisten nennen, den es sicherlich hier und da noch gibt, wo dann Kollegen sagen, ja, irgendwie die, keine Ahnung, so ein Blogger, das ist gar kein richtiger Journalist oder was da irgendwie im Internet passiert, das ist kein Journalismus, bis hin zu, wie man ja auch heute immer noch hört aus großen Medienhäusern, dass es Journalisten gibt, die sagen, ach, ich bin hier für Print angestellt und ich schreibe auch nur Print und da diesen digitalen Kram, das sollen mal die anderen machen, wenn ich irgendwann irgendwie in der Rente bin. Ein bisschen flapsig formuliert. Das ist kein Thema für Sie. Also da,
ich kann das sehr gut verstehen. Ich kann das sehr gut verstehen. Aber wenn ich aus meiner deutschen Journalismusbrille schaue, kann ich das sehr gut verstehen. Ich habe auch in Deutschland mein journalistisches Handwerk gelernt und habe bei einer Lokalzeitung ganz klassisch angefangen, über die Kaninchenzüchter berichtet und habe auch diese Journalismus-Sozialisation sozusagen in die Muttermilch, nicht in die Muttermilch, aber doch relativ früh schon zu Schulzeiten mit aufgesogen, weil ich als freier Mitarbeiter mal angefangen habe. Aber wenn wir den Blick weiten in Länder wie Bahrain, in Länder wie Saudi-Arabien und wenn wir wirklich ein menschenrechtliches Verständnis haben, dann muss man so weit denken, weil wenn wir mit diesem Journalismusbegriff nach Saudi-Arabien, nach Bahrain gehen, dann schließen wir ganz viel journalistische Leistungen aus. Dort gibt es keinen unabhängigen Journalismus, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen würden. Und insofern ist das einfach ein anderer Zugang. Das heißt nicht, dass ich den Zugang professionellen Journalismus falsch finde, Qualitätsjournalismus falsch finde, aber das ist natürlich unser kultureller Kontext. So, und gleichzeitig würde ich auch hier trotzdem professionelle Blogger mit einrichten. Aber um es kurz zuzuspitzen, nicht jeder, der mal einen Tweet abgesetzt hat, ist unter unserem Mandat.
Ja.
Und wir machen bei jedem Fall, für den wir uns einsetzen, eine komplizierte, nicht kompliziert, aber doch eine aufwendige Prüfung, fällt jemand unter unser Mandat oder unter unseren Schutz oder nicht, ist eine gewisse Regelmäßigkeit zu erkennen. Aber ja, die Beispiele, die ich genannt habe aus Syrien, das war eine Phase von professionellen Nachrichtenlöchern. Vieles, was wir aus dem Krieg erfahren haben, wissen wir nur, weil es dort Videojournalisten Kollektive gab, und das ist aus unserer Sicht schützenswert.
Sie haben Prüfung gerade gesagt. Wenn wir bei dem Thema sind, wie prüfen Sie dann die Themen, um die Sie sich dann kümmern? Weil ein Punkt ist ja auch, Sie sagen, Sie schaffen Öffentlichkeit. Man kann ja nicht für jedes Thema, was es da draußen gibt, auch Öffentlichkeit schaffen. Das heißt, Sie müssen priorisieren. Wie tun Sie das?
Gut, zum einen gibt es ja verschiedene Öffentlichkeiten. Es gibt die deutsche Öffentlichkeit, und manche Themen regen in Deutschland überhaupt nicht auf. Vermutlich eine Pressemitteilung zur Mongolei, die wir veröffentlicht haben, die Tage, interessiert jetzt mal ganz nüchtern betrachtet hier niemand. Aber im post-sowjetischen Raum natürlich schon, wenn wir die auf Russisch veröffentlichen. Also insofern veröffentlichen wir auch nicht alle Pressemitteilungen in jeder Sprache so, sondern auch schauen, in welcher Region, in welcher Sprachregion kann eine Öffentlichkeit, vielleicht kann eine Mitteilung, eine Kommunikation eine andere Wirkung entfalten. Das ist erstmal das Wichtige, dass wir schauen, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, ganz wenn wir mal im Marketing Deutsch das so sprechen, auch für Öffentlichkeit, weil in der Mongolei gibt es keine relevante, für Mongolei ist vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel, weil es dort vergleichsweise gut ist, die Lage, aber wenn wir mal über Benin reden zum Beispiel, zu Benin gibt es keine große Öffentlichkeit in Deutschland, in der man Druck aufbauen könnte, medial, politisch vielleicht schon anders, weil wir Abgeordnete mobilisieren können. Insofern ist das eine das Sprachliche, dass wir schauen, wo was lohnt in welcher Sprache. Aber dann haben wir tatsächlich ja auch ein weltweites Netzwerk. Wir haben einerseits sogenannte Regionalbüros in Rio de Janeiro für ganz Lateinamerika. Wir haben für Subsahara-Afrika in Dakar, Senegal, in Nordafrika, in Washington für Nordamerika und noch in den USA übrigens ein zweites Büro in San Francisco, nur für politische Arbeit mit den Silicon Valley-Konzernen, Google, Facebook, Twitter. Wir haben ein Regionalbüro Taiwan, und dann haben wir noch verschiedene weitere Regionalbüros, die Arbeit in Regionen koordinieren. Und dann haben wir aber auch noch sogenannte Repräsentanten in den Ländern, wo wir halt keine Regionalbüros haben. Das sind die meisten halt. Die werden von den Regionalbüros koordiniert. Und die Prüfung von Fällen läuft dann im Prinzip so, wenn ich jetzt mal ganz einfach sage, von unseren lokalen Repräsentanten in der Türkei oder in Pakistan oder in Mexiko mit dem zuständigen Regionalbüro, bevor wir dann entscheiden, das ist jemand, der unter unser Mandat fällt. Und dann kommt die nächste Frage, kommunizieren wir zu dem Fall oder machen wir nur politisch Unterstützung oder leisten wir tatsächlich konkrete praktische Nothilfe?
Ich habe verstanden, Sie steuern die Arbeit auch regional, Sie steuern sprachlich, wie sie Öffentlichkeit schaffen. Sie schauen auch, dass sie selbst vor Ort sind, also nicht sie persönlich, aber Kollegen letztendlich. Trotzdem wird man ja auch überall eine Vielzahl von Themen haben, um die man sich kümmern kann. Und auch da kann man ja wahrscheinlich einfach schon aus Kapazitätsgründen nicht jedem Journalisten unter die Arme greifen. Und ich sag mal, wir haben ja da irgendwie, ja, wir sind gerade Wenn wir jetzt auf bestimmte Länder gucken, da gibt es sicherlich irgendwie sehr viele Probleme für Journalisten. Welches dieser Probleme pickt man sich dann warum raus, um dafür dann Öffentlichkeit zu schaffen, um dafür dann politisch Druck zu machen? Gibt es da so einen Kriterienkatalog von einer Handvoll Punkten, die man so abhakt? Oder?
Ja, also bei der Nothilfe würde ich sagen, da versuchen wir schon strikt nachfrageorientiert, wenn man das so sagen kann, zu arbeiten und so vielen wie möglich zu helfen. Das ist das eine. Aber bei der politischen Arbeit, natürlich haben wir auch Jahresschwerpunkte, die wir definieren, weil wir denken, in diesem Jahr ist dort besonders, kann dort besonders etwas passieren. Also in diesem Jahr, und das kann ich natürlich dann auch ändern. Corona hat in diesem Jahr auch bei uns vieles geändert. So, um ein Beispiel zu sagen, Aserbaidschan. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr mehr zu Aserbaidschan machen, auch wegen der UEFA-Europameisterschaft. Ja. Aserbaidschan ist ein Land, was solche Großereignisse gerne nutzt, um sich in Szene zu setzen. Und es sollte eine Gruppenspielrunde in Aserbaidschan, in Baku stattfinden. Und wir wissen, dass Aserbaidschan sehr empfindlich reagiert auf so image-störende Kampagnen. Wir haben das vor ein paar Jahren anlässlich des Eurovision Song Contests gemacht und machen das immer zu den Formel-1-Rennen dort und hatten eigentlich geplant, im Rahmen von der Schwerpunktsetzung dieses Ereignis zu nutzen. Ja, über die katastrophale Lage von Journalistinnen und Journalisten in Aserbaidschan zu sprechen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie wir eine Priorität gesetzt haben. Und dann gibt es natürlich auch, sage ich mal, Frage, wo wir schauen, wo gibt es vielleicht politische Momente, die wo wir uns etwas erhoffen, dass dort etwas passieren kann. Ich habe vorhin Mexiko erwähnt. Mexiko ist ein Land, das ist eigentlich neben Afghanistan das Land, in dem weltweit die meisten Journalistinnen und Journalisten ermordet werden, wo es eigentlich zum täglichen Erleben von Journalistenkollegen gehört, dass jemand ermordet werden kann. Und wir haben vor anderthalb Jahren eine Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof, also eine Strafanzeige ist eine Anzeige, eingebracht beim Internationalen Strafgerichtshof gegen Mexiko, weil in Mexiko wirklich die unfassbar hohe Quote von 99% Straflosigkeit herrscht. Das heißt, 99% der Morde an Journalisten werden nicht aufgeklärt. Das ist eine katastrophale Zahl. Und wir haben deswegen im Prinzip ja eine Anzeige bei Mexiko gegen Mexiko vorgebracht, weil wir uns erhofft haben, dass mit dem bevorstehenden absehbaren Regierungswechsel in Mexiko es möglicherweise einen Moment geben konnte, dass vielleicht eine solche Anzeige auch ernst genommen wird. Es hat sich jetzt leider alles etwas geändert, weil es der neue Präsident in Mexiko doch nicht als so toll herausgestellt hat, wie wir uns das erwartet hätten. Oder Saudi-Arabien vielleicht noch als ein letztes Beispiel. Das ist auch ein großer Schwerpunkt von uns. Politisch, vor allen Dingen politisch medial, vielleicht eher wieder zum Jahresende, weil die Lage in Saudi-Arabien auch katastrophal ist, was die Lage der Inhaftierten betrifft. Aber es gab den brutalen Mord auch an Jamal Khashoggi, dem Journalisten im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. Und Saudi-Arabien hat in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft. Das heißt, es wird dort zum Jahresende, wenn Corona das zulässt, mehrere Gipfel geben. Und wir nutzen das geradezu intensiver politische Arbeit und haben da auch einen Schwerpunkt gesetzt. Das heißt, wir sehen da auch wieder, wir haben ein Ereignis ausgewählt, ein anders, und daraus ergeben sich bis zum gewissen Grade auch Schwerpunkte.
Ja, okay. Und wenn man diese Schwerpunkte dann bearbeitet, dann ist es sicherlich so bei so Themen wie der Nothilfe, die Sie vorhin beschrieben haben, ich stelle mir jetzt einfach mal so vor, da ist ein Journalist, der kommt in Probleme irgendwo auf der Welt. Und wenn man den dann meinetwegen außer Landes schafft und so, dass er nicht inhaftiert werden kann für seine Berichterstattung, das wäre ja dann eine erfolgreiche Aktion sozusagen. Mhm. Könnte man sicherlich so beschreiben. Das lässt sich gut nachvollziehen. Wenn man dann aber sich Themen anguckt wie zum Beispiel das Mexiko-Thema, was Sie eben beschrieben haben, oder auch Saudi-Arabien, wie gibt es da irgendwie eine Erfolgskontrolle bei Ihnen, dass Sie sagen, wir sind da aktiv geworden und jetzt ist die Quote nicht mehr bei 99%, sondern irgendwo hoffentlich weit drunter der unbestraften Mordfälle. Versucht man sich da dann irgendwie so ein bisschen dran entlang zu hangeln an solchen Faktoren, oder wie macht man das?
Naja, unterschiedlich. Also ich würde sagen, bei im Rahmen unserer Nothilfe haben wir keine Quoten, sondern da würde ich sagen, ist jeder inhaftierte Journalist, für den wir uns eingesetzt haben, dass er erfolgreich rausgekommen ist, war es wert, dass wir da Ressourcen eingesetzt haben. Aber im Rahmen der politischen Planung ist es schon so, dass wir eine Jahresplanung machen, wo wir tatsächlich uns auch Ziele setzen, dass wir sagen, wir wollen schauen, dass wir einen bestimmten Prozess irgendwie einen politischen Prozess beeinflusst haben, oder wir wollen, dass beim G20-Gipfel ein Thema, das Thema Pressefreiheit angesprochen wird und die Lage der inhaftierten Journalistinnen und Journalisten. Und da versuchen wir schon auch Kriterien zu definieren, die auch konkret sind, die man auch kontrollieren kann.
Ja. Das heißt im Prinzip, ich stelle mir das jetzt immer so vor, Sie haben so einen Draht ins Kanzleramt und Frau Merkel fliegt in die USA und dann ist es schon auch, ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber es wäre auch ein Erfolg, wenn Frau Merkel dann Herrn Trump zu verstehen gibt, dass sein Umgang sozusagen mit dem Thema Fake News, dass wir das nicht in Ordnung finden oder dass Frau Merkel das nicht in Ordnung findet.
Ja, also das wäre zum Beispiel gut. Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, wo man das gut sehen kann. Zum Beispiel, wir hatten vor 2 Jahren, war Präsident Erdogan hier in Berlin zu Besuch. Da sieht man das, glaube ich, ganz gut oder sehr schön, weil das Merkel ist jetzt im Moment gerade fiktiv. Ja. So kann sein, dass bei dem G7-Gipfel, der nun stattfindet oder nicht stattfindet, schauen wir mal. Aber vor 2 Jahren war Herr Erdogan zu Besuch in Berlin. Und da haben wir auf verschiedenen Ebenen, im Bundespräsidialamt, im Kanzleramt, ja, politische Lobbyarbeit gemacht, damit die Lage verfolgter Journalistinnen und Journalisten auch öffentlich angesprochen wird. Das heißt, wir haben mit Verantwortlichen im Kanzleramt sehr hochrangig gesprochen. Wir haben Listen übergeben mit ganz konkreten Namen und wir haben es tatsächlich geschafft, dass in der Pressekonferenz von Frau Merkel damals einerseits die Lage der Pressefreiheit angesprochen wurde und Herr Bundespräsident Steinmeier tatsächlich eine von uns erstellte Liste von inhaftierten Journalistinnen und Journalisten an Herrn Erdogan übergeben hat, wo er gesagt hat, die gehören in Freiheit. Und das ist etwas, was wir uns vorgenommen hatten und als Ziel an der Stelle auch erreicht haben.
Ja, okay. Wie ist das eigentlich, so ein kleiner Seitenschwenk, wenn Sie so in der deutschen Politik unterwegs sind? Typischerweise ist ja der eine oder andere Politiker auch immer ein bisschen genervt, wenn er kritische Fragen kriegt von Journalisten und dann war er gerade auf einer Pressekonferenz, hat gerade was erzählt, wurde gerade genervt sozusagen von den Kollegen und dann kommen sie um die Ecke und sagen so, jetzt müssen wir aber auch nochmal was tun für die Journalisten weltweit. Kommt das dann gut an oder können die Politiker das trennen voneinander, dass sie ja selbst häufig unter Beschuss stehen und welche Funktion Journalismus für die Demokratie hat?
Also im großen Ganzen würde ich eigentlich sagen, ja, von wirklich wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber vom großen Ganzen, glaube ich, habe ich nicht den Eindruck, dass jemand grundsätzlich die Funktion von Journalismus, die Bedeutung von Pressefreiheit in Frage stellt. Und wir wirklich in allen Parteien, ich würde sogar so weit gehen, sagen, Verbündete haben, die bereit sind, sich auf Auslandsreisen einzusetzen, die bereit sind, Dinge anzusprechen. Aber, und ein großes Aber will ich doch machen. Das Aber ist natürlich immer, es ist einfacher, sich für Anliegen im Ausland einzusetzen, als für Anliegen in Deutschland. Weil ja das Selbstbild von Deutschland ist natürlich, hier ist alles in Ordnung. Und wenn wir über Pressefreiheit in Deutschland ist, dann wird es dann natürlich auch ganz konkret tagespolitisch. Am Ende muss man sich auch mit Regierungspolitik kritisch auseinandersetzen. Ja. Insofern ist da durchaus ein Unterschied, dass das vor der eigenen Haustür kehre. Das ist ja generell eine Kritik, die man auch als internationale Organisation immer bekommt. Kehrt doch mal vor eurer eigenen Haustür erstmal, bevor ihr jetzt zu uns nach Mazedonien kommt. Da ist meine Standardantwort immer drauf, dann hast du das Konzept Menschenrechte nicht verstanden. Das heißt, ich kehre vor jeder Haustür als Menschenrechtsorganisation Reporter in Gänzen, von der Dreck ist. Das heißt, ich kehre vor meiner deutschen Haustür, aber ich kehre auch vor deiner mazedonischen Haustür. Das ist der Gedanke der Unteilbarkeit der Menschenrechte.
Ja, das ist ein spannendes Thema, gerade auch sozusagen vor der eigenen Haustür kehren und wie ist die Situation in Deutschland. Ich würde aber, bevor wir dazu kommen, nochmal darauf kommen, wie eine Organisation wie Reporter ohne Grenzen finanziert wird. Einfach vor dem Hintergrund, weil wir haben jetzt ja schon irgendwie, glaube ich, aufgezeigt, dass es durchaus viele Themen sind, die sie bearbeiten. Das sind wahrscheinlich auch eine ganze Menge Kollegen, die da an Bord sind und neben, ich sag mal, Gehaltskosten, die natürlich dann auch mitbringen, hat man bei der Finanzierung einer solchen Organisation auch noch viele andere Sachen zu berücksichtigen. Das heißt, viele Hörer interessiert wahrscheinlich erstmal, wie groß ist die Organisation, sowohl in Deutschland als auch weltweit? Wie viele Kollegen arbeiten da eigentlich? Vielleicht will ja auch der eine oder andere mal eine Bewerbung schicken. Wie wird man da eigentlich vergütet? Und woher kommt das Geld eigentlich, mit dem das alles bezahlt wird?
Mhm. Also die Büros sind unterschiedlich groß. Das so zum einen, also unsere Zentrale in Paris ist das größte Büro. Dort sind knapp 50 Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, etwas mehr als 50. Berlin ist das zweitgrößte Büro. Dort sind wir mittlerweile, glaube ich, 37 Menschen, also auch schon eine ganze Menge, die arbeiten. Und ansonsten sind die Büros weltweit zum Teil kleiner, von 2 bis 5 Personen, manche auch noch ein bisschen anders. Aber das ist so der Schnitt. Und die Repräsentanten weltweit auf der ganzen Welt, das sind natürlich auch Kosten, die wir haben. Die sind zum Teil je nach Größe des Landes, aber auch je nach Bedeutung des Landes in Sachen Zustand der Pressefreiheit, sind das Leute, die entweder hauptberuflich für uns tätig sind, wie in Pakistan oder Mexiko oder Türkei, um nur 3 Beispiele zu nennen, weil dort die Lage zum Teil so gravierend ist in Pakistan, Mexiko und Türkei, dass die sich kontinuierlich darum kümmern. In manchen Ländern sind das Freiberufler, die das nebenbei machen. In Norwegen zum Beispiel ist erfreulicherweise die Lage so gut, dass wir uns keinen hauptberuflichen Reporter in den Grenzen Korrespondenten dort leisten. Das ist so zu unseren Büros die Finanzierung.
Das heißt, vielleicht kurz, das sind dann so in Summe, so wenn man grob mitzählt, irgendwas zwischen 100 und 150 Kollegen?
Ja, wenn wir so, wenn wir jetzt mal die Büros und die Korrespondenten, dann sind das wahrscheinlich sogar mehr. Korrespondenten und Repräsentanten haben wir weltweit knapp 140.
Ja.
Und wenn wir dann noch die Büros und dazu rechnen, sind sogar eher mehr als 200. So.
Okay.
Aber das sind ja unterschiedliche auch sozusagen Anstellungen.
So. Ja, ja.
Aber das sind sicherlich dann mehr als 200, wenn wir die Korrespondenten, wo aber auch die Freiberufler so dabei sind. So.
Ja.
Aber die in den Büros, die sind alle angestellt, fest angestellt. Also in Rio de Janeiro, Taiwan, Dakar,
ja.
Tunis und Silicon Valley. Ja, so, das ist so das eine. Wie finanzieren wir uns? Also die Büros sind alle eigenständig, weitestgehend eigenständig in der Finanzierung. Insofern kann ich einmal kurz mit der deutschen Finanzierung anfangen und dann gerne was mit den globalen Finanzierungen sagen. In Deutschland ist der größte Teil unserer Einnahmen stammt aus Einzelspenden und aus Mitgliedsbeiträgen. Das macht so insgesamt knapp 60-70% unserer Einnahmen aus. Und das ist ein großes Privileg, weil Einzelspenden einem eine große Freiheit geben. Das ist nicht irgendwie, dass wir von einem Unternehmen XY ganz viel Geld bekommen und wir deswegen irgendwie da vielleicht in die Bredouille kommen. Und das ist, glaube ich, ein großer Schatz, für den wir sehr dankbar sind,
dass
wir viele Einzelspender haben, die uns Summen von 150 Euro, 100 Euro, manchmal weniger spenden. Das ist der größte Batzen neben Mitgliedsbeiträgen. Dann haben wir eine weitere Erlösquelle in Deutschland, ist noch, wir haben so ein Fotobuch, was wir jedes Jahr herausbringen, Fotos für die Pressefreiheit, wo uns Fotografen aus der ganzen Welt Fotos spenden und wir dieses Fotobuch verkaufen. Das macht so knapp 5% unserer Einnahmen aus. Und dann haben wir bei den Einnahmen hier in Deutschland noch 2 Projekte, die aus öffentlichen Geldern finanziert sind. Das ist einmal vom Berliner Senat, vom Wirtschaftssenat und vom BMZ, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich kann gleich kurz sagen, was das für Projekte sind. Aber es ist, glaube ich, wichtig, wie wir die behandeln. Bei vielen Nichtregierungsorganisationen, NGOs, gemeinnützigen Vereinen, die leben von solchen Projekten, weil man in solchen Projekten am Ende Overheads kalkuliert, also ganz einfach ausgedrückt so einen Gewinn kalkuliert, so was übrig bleibt und in den Verein fließt. Und da ticken wir anders. Wir versuchen den Gewinn relativ klein zu halten und haben das auch immer wieder im Vorstandsbeschluss erneuert und versuchen eigentlich, das als durchlaufende Projekte zu sehen, durchlaufende Kosten zu sehen, weil wir denken, wenn wir uns mal mit dem Berliner Senat oder mit dem BMZ so in die Haare kriegen sollten, soll unsere politische Arbeit, die Hilfsarbeit, die soll nicht berührt werden. Wir wollen immer in der Lage sein, unsere Nothilfearbeit, unsere politische Arbeit, unsere Kampagnenarbeit aus Eigenmitteln finanzieren zu können.
Ja.
Und deswegen haben wir da immer diese sogenannten Overhead sehr klein. Das schreiben wir auch in unserem Jahresbericht immer so. Und das ist uns sehr wichtig, um eigentlich unsere politische Unabhängigkeit zu wahren, damit man nicht sagen kann, wir sind in irgendeiner Abhängigkeit. Diese zwei Projekte kann ich trotzdem kurz sagen. Das ist, glaube ich, aus Transparenzgründen immer manchmal ganz gut, weil da kommen auch manchmal finstere Verschwörungstheorien. Aber dass wir diesen Vorstandsbeschluss haben, das ist auf unserer Webseite einsehbar, in unserem Jahresbericht, dass wir das nicht in den Kern des Vereins fließen lassen. Das eine Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist ein Projekt zur Stärkung von Journalistinnen und Journalisten in Brasilien, Kolumbien und Mexiko, wo wir versuchen, Journalisten über Schutzmechanismen aufzuklären und sie zu begleiten bei strategischer Prozessführung, um Prozesse zu initiieren. Und das zweite Projekt ist ein Projekt aus Mitteln des Berliner Senats, wo wir im Rahmen unserer ohnehin schon existierenden Stipendienarbeit. Wir laden für eine gewisse Zeit, manchmal von 2 bis 3 Monaten, bedrohte Journalisten zum Durchatmen nach Berlin ein.
Ja.
Und haben ein Digitalprogramm aus Mitteln des Berliner Senats, wo wir Journalisten aus digitalen Hochrisikosituationen, die besonders bedroht sind von Überwachung, nach Berlin einladen, um sie hier zu schulen in digitaler Sicherheit. So, das ist das, was wir in Deutschland machen. Und auf globaler Ebene ist unsere Zentrale in Paris, hat einen ähnlichen Finanzierungsmix, aber ist etwas anders, weil die haben etwas weniger Spenden und haben etwas mehr noch private Stiftungen als Finanziers, aber auch einen Mix von Finanzierungen.
Und zu diesen Einzelspenden gehört dann auch, sind da auch Unternehmensspenden zum Beispiel dabei?
Unternehmensspenden ist noch extra, aber das ist bei uns gar nicht so groß. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht die exakte Zahl sagen, aber ich bin eigentlich sogar gerade in Corona-Zeiten ganz froh, dass wir gar nicht so viele Unternehmensspenden haben, denn als eine spendenfinanzierte Organisation ist auf dem im Spendenbereich dort gerade die größten Einbrüche zu registrieren bei Unternehmensspenden. Wir haben Unternehmensspenden durchaus in den vergangenen Jahren im Wachstum, aber nicht in so einem großen Bereich wie bei Einzelspenden. Also ich habe die Zahl tatsächlich gerade nicht parat, aber das ist nicht so eine Summe, die ganz riesig ist. Das ist zum Teil von deutschen Medienhäusern, zum Teil von manchen PR-Agenturen,
Was halt jetzt irgendwie mir da spontan gerade eingefallen ist, wir sagten gerade dann auch irgendwie Medienhäuser und PR-Agenturen, im Prinzip gerade sowohl in PR-Agenturen als auch Medienhäusern sitzen ja Kollegen von Ihnen auch an entscheidenden Positionen sozusagen mit so einem Budgettopf für das eine oder andere. Ist da erfahrungsgemäß die Offenheit ein bisschen größer als jetzt bei einem klassischen Industrieunternehmen? Oder sagen die, da kommen wir, machen hier selber schon irgendwie so viel für die Pressefreiheit, jetzt müssen wir die auch noch spenden? Wie ist da so das Verhältnis?
Na, ich würde mal sagen, wir sind dankbar für jede Spende, die wir bekommen. Aber wenn wir es in der Gesamtschau betrachten, wie man sich das in unserem Jahresbericht anschaut, kann man vielleicht schon etwas diplomatisch sagen, da ist noch ein bisschen Luft bei den deutschen Medienhäusern. Aber wir sind ich möchte für keine Spende undankbar sein, wir sind für jede Spende, die wir bekommen, dankbar.
Ich denke, dass dann nach Veröffentlichung dieses Podcasts sowohl der Herr Döpfner als auch die Frau Jekyll beispielsweise dann irgendwie bei Ihnen durchklingeln werden und nach der Kontonummer fragen und da dann mal auf den Überweisungsknopf drücken. Dann ist die Branche auch ein bisschen aktiver direkt an der Front. Was natürlich ein wichtiger Punkt ist, wenn es um Finanzierung geht, ist, inwieweit diese Finanzierung auch die Stoßrichtung der täglichen Arbeit beeinflusst. Trennen Sie das komplett? Können Sie das komplett trennen? Und wenn ja, wie kriegt man das hin? Oder ist es schon auch so, dass man sagt, jetzt bei dem Thema öffentliche Gelder hatten wir schon, das war jetzt dann aber, waren ja konkrete Projekte, die damit finanziert werden. Aber wenn jetzt bestimmte Einzelpersonen, Stiftungen und ähnliches Geld spenden, knüpfen die dann gegebenenfalls auch nochmal ein gewisses Land als Zielmarkt mit dran oder ein bestimmtes Thema, bestimmte, ja, was auch immer. Irgendwie gibt's da Zusammenhänge oder?
Eigentlich ganz selten tatsächlich. Und das würde ich jetzt tatsächlich eher sagen, das ist auch erfreulich so, dass tatsächlich eigentlich bei den meisten Spenderinnen und Spendern eigentlich eine generelle Unterstützung des Einsatzes für Pressefreiheit im Zentrum steht. Natürlich reden wir auch mit Spenderinnen und Spendern, was sie besonders vielleicht interessiert. Und manchmal gerade zum Beispiel im Bereich der Stipendien, das ist ein sehr wichtiges Instrument, Leute einfach mal für 2 bis 3 Monate zum Durchatmen rauszuholen aus einem Kriegsgebiet, aus einem Konfliktgebiet. Das lässt sich sehr gut auch einem Spender erklären natürlich, aber oft ist es eigentlich erfreulicherweise, das ist unsere Erfahrung, sowohl mit Medienhäusern, mit allen Spendern, die wir dort bekommen von Medienhäusern, die kann man ja auf unserer Webseite einsehen im Jahresbericht, als auch von Einzelspendern, dass dort generell das Anliegen Pressefreiheit wichtig ist.
Ja, ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch nochmal, dass Sie ein extra Büro sozusagen in Kalifornien haben für die Kommunikation mit den mit Big Tech. Quasi. Warum das? Und was glauben Sie, wie sich das Wachstum von Social Media in den letzten 15 Jahren ausgewirkt hat auf das Thema Pressefreiheit?
Ja, wir haben das Büro vor 3 Jahren, glaube ich, in San Francisco eröffnet oder 4 Jahren, ne, 3 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, aber ist auch egal, weil wir tatsächlich gemerkt haben, also Menschenrechte ist ja eigentlich eine Vereinbarung zwischen Daten. Ja. So, und gleichzeitig auch so wie Öffentlichkeit traditionell konstituiert wird, wird sie von staatlichen Akteuren konstituiert und gestaltet. Und gleichzeitig haben wir halt durch diese großen Plattformen, Facebook, Google, Twitter und so weiter, sind das Plattformen, die eine neue Form von Öffentlichkeit geschaffen haben, die sich im Prinzip als private Unternehmen, einerseits private Unternehmen sind und gleichzeitig ja eben auch Öffentlichkeit konstituieren, indem Journalismus stattfindet. Und das ist ja eine schwierige Frage, die auch in Deutschland ganz intensiv diskutiert wird. Und wir haben dann gesagt, wir müssen eigentlich diese Unternehmen, sage ich mal, zu beeinflussen, vielleicht aber auch um ihr Handeln zu verstehen, müssen wir näher dran sein. Denn das ist manchmal, finde ich, auch der globale Blick interessant. In Deutschland oder auch in westeuropäischen oder vielleicht auch in westlichen Ländern, der Begriff westliche Länder gefällt mir nicht so gut, aber bleiben wir mal in Deutschland, ist ja die Diskussion über Social Media mit Falschnachrichten, mit Hassrede, Hasskriminalität, mittlerweile eine sehr negative Diskussion.
Ja.
Und das sind auch alles Phänomene, die existieren. Das gibt Hass, das kann ich selber aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ich Interviews zu Russland, Türkei gebe, ist mein Twitter-Direct-Inbox quillt über vor Beschimpfungen und all sowas. Also ich erlebe auch Hassdrohungen und all sowas. Und gleichzeitig erleben wir in Ländern wie Ägypten, dass tatsächlich Plattformen wie Facebook insbesondere, tatsächlich ganz pathetisch gesprochen dort Freiheit stiften, weil das ein autoritäres Umfeld ist, in dem klassische Webseiten zensiert werden, aber Facebook eben nicht, weil wenn ich Facebook zensieren werde, müsste ich Facebook komplett blockieren. Das ja. macht aber ein ägyptisches Regime nicht, weil Facebook ja nicht nur für journalistische Kommunikation genutzt wird. Aber es gibt zum Beispiel in Ägypten Medien wie Mada Maser, das ist ein ganz wichtiges Online-Medium. Die Webseite ist blockiert, zensiert. Aber Facebook ist der Hauptvertriebskanal. Ohne Facebook würde dieses Medium eigentlich nicht arbeiten können, nicht leben können. Und das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, zu zeigen, warum wir uns mit diesen Plattformen auch beschäftigen müssen, auch mit denen reden müssen, sie auch in die Pflicht nehmen können, dass sie nicht einfach so entscheiden können, was blockieren wir, was löschen wir und so. Und deswegen haben wir entschieden, wir müssen eigentlich noch viel näher sein, damit ihre Community Standards, dass sie haben, dass die einer demokratischeren Kontrolle unterliegen. Und deswegen haben wir da unsere Arbeit sehr ausgeweitet und haben ja auch in Berlin, auch politisch ja auch noch übrigens ein eigenes Büro für Referat Internetfreiheit, was ganz eng mit den Kollegen in San Francisco sich austauscht.
Ja, ich habe vor kurzem einen Podcast mit dem Kollegen Richard Gutjahr aufgenommen. Und ich kann es jetzt nicht zitieren, aber so aus dem Kopf in etwa hat er gesagt, der Mark Zuckerberg von Facebook, das ist sozusagen einer der mächtigsten Männer der Welt. Jetzt ist es ja so, also das ist natürlich jetzt kein Regierungsvertreter, sondern dem gehört da zumindest ein großer Teil eines Tech-Unternehmens. Wie geht man mit so jemandem um aus Ihrer Perspektive? Auf der einen Seite das Beispiel Ägypten, ein sehr, sehr positives jetzt aus unserer westlichen Perspektive. Auf der anderen Seite das Thema Fake News, Hassreden etc. Wie stelle ich mir das vor? Sitzt Ihr Vertreter dann dort im Konferenzraum bei Facebook und sagt denen, Freunde, wir haben hier mal drauf geguckt und das ist schon ganz okay, aber jenes ist nicht in Ordnung, oder?
Ja und nein. Also einmal würde ich Richard Gut ja voll und ganz zustimmen. Der ist einer der mächtigsten Menschen der Welt. Deswegen treffen sich ja Staats- und Regierungschefs mit ihm und deswegen machen wir auch politische Arbeit mit Unternehmen wie Facebook. Aber ich kann Ihnen das an einem Beispiel vielleicht gut sagen aus unserer praktischen Arbeit, wie wir mit einem Unternehmen wie Facebook auch letztlich Hilfe mit politischer Arbeit verbinden.
Ja.
Mit einem Beispiel aus Vietnam. So, ein sehr perfiden, ein Vietnam-Deutschland-Beispiel. Also ich muss kurz ausholen, aber in einem Podcast kann man das ja, das ist das Schöne. Ist ja kein 3-Minuten-Interview, weil es etwas komplexer ist, aber ich glaube, da wird das ganz gut deutlich. Es gibt hier in Berlin sitzt die Redaktion eines sehr einflussreichen vietnamesischen Exilmediums, Toi Bao.
Ja.
In Berlin sitzt hier jemand, ein vietnamesischer Exil-Journalist, der aus Berlin ein Medium betreibt, was in Vietnam extrem einflussreich ist, was der vietnamesischen kommunistischen Diktatur ein Dorn im Auge ist, weil der dort über Inhalte berichtet, die der Diktatur dort nicht gefallen. Das macht er hier aus Berlin. Hauptvertriebskanal für ihn ist auch Facebook, YouTube, aber vor allen Dingen Facebook. Und vor 2 Jahren hat sich der mutmaßlich der vietnamesische Geheimdienst, aber was wir von IP-Adressen rausfinden konnten, war sehr geheimdienstnahe Kreise mindestens, damals eine Lücke bei den Administrationsregeln bei Facebook zunutze gemacht. Und hat sich zunutze gemacht, ich konnte nämlich bis vor 2 Jahren auf Facebook jeden x-beliebigen Menschen, also ich konnte sie als Admin zum Admin machen von einer x-beliebigen Facebook-Page. Und der vietnamesische Geheimdienst oder die geheimdienstnahen Kreise, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, haben ihn und viele andere Journalisten, aber ganz besonders ihn, weil das haben wir gut öffentlich dokumentiert, der Admin ist der Facebook-Seite von seinem Medium Toi Bao zum Admin gemacht von Facebook-Kinderporno-Seiten gleichzeitig. Und diese Facebook-Kinderporno-Seiten haben ganz klar gegen die Community-Standards verstoßen von Facebook. Dort war illegaler Content, der auch nicht, wo ich auch sagen würde, gehört auch weg. Und gleichzeitig hat Facebook damit erstmal gesperrt alle Seiten, sowohl und die künstliche Intelligenz, die das rausgefiltert hat.
Ja.
Und sowohl die Kinderpornoseiten, vollkommen zu Recht, als auch die journalistische Seite Toi Bao. So. Und dieser Mensch hat sich an Facebook gewandt, hey, meine Seite ist gesperrt, Facebook hat nicht reagiert.
So. Das macht Facebook häufiger mal nicht, habe ich gehört.
Genau. So. Aber das ist ein schönes Beispiel und da sind wir ins Spiel gekommen. So, da sind wir ins Spiel gekommen und wir haben diesen Fall, weil der so perfide war, haben wir diesen Fall sowohl öffentlich gemacht, aber auch in politischen Gesprächen mit Facebook angesprochen.
Ja.
Zum einen sind die Webseiten, seine Webseite wieder entsperrt und zum anderen hat Facebook tatsächlich seine Admin-Regeln mit seitdem geändert, als Ergebnis unserer Ansprache, dass ich jetzt nicht mehr sie einfach zum Admin einer x-beliebigen Seite mache. Das ist ein gutes Beispiel, wie wir mit Facebook umgehen.
Ja, ja.
Aber wir sind natürlich auch, wir haben uns auch in den Prozess eingebracht mit Facebook. Facebook hat im vergangenen Jahr seine Community-Standards erstmals öffentlich gemacht und hat die zur Diskussion gestellt und da waren wir auch in unmittelbaren Gesprächen, haben die kommentiert, schriftlich. So, aber dieses Beispiel Vietnam ist, glaube ich, sehr viel konkreter, wo man sieht, wie das funktionieren kann.
Das ist sehr, sehr spannendes Beispiel. Was wahrscheinlich viele deutsche Kollegen insbesondere interessiert ist, mit wem redet man dann da bei Facebook? Weil das, was wir aus der deutschen Medienlandschaft immer hören, ist, ganz schwer jemanden bei Facebook zu kriegen, der dann auch noch sagt, irgendwie, da können wir was machen oder können wir nichts machen. Als Reporter ohne Grenzen hat man dann da einen anderen Zugang als jetzt ein klassischer deutscher Verlag, der da seine, weiß ich nicht, Hunde-Community auf Facebook irgendwie nochmal anders managen möchte.
Einerseits ja und andererseits habe ich den Eindruck, hat Facebook als Unternehmen auch so seit der Debatte um das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor 3 Jahren auch ein bisschen gelernt, dass man, wenn man sich das Büro hier im politischen Berlin von Facebook anschaut, da arbeiten mittlerweile viel mehr Leute als vor 3 Jahren, weil der Konzern mächtig politisch unter Druck geraten ist.
Ja.
Aber gleichzeitig haben wir schon, glaube ich, auch redet man eher mit uns, weil wir auch eine Organisation sind, die halt öffentlich Druck aufbauen kann und das eben auch nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit.
Ja, ja. Das heißt, Sie in so einem Fall klingeln Sie dann im Berliner Facebook-Büro durch und haben da dann einen Ansprechpartner.
Ja, entweder in Berliner, genau, dass wir da mit Leuten hier reden, aber oft auch parallel dann mit den Kollegen zum Beispiel in San Francisco. So,
ja.
Also das oft, das ist, glaube ich, macht oft, finde ich, besonders Eindruck meiner Erfahrung, wenn man von zwei Leuten kommt,
ja,
weil
ja.
Da muss man sich irgendwie damit beschäftigen.
Ja, das ist eine große weltweite Organisation und eine kleinere weltweite Organisation sind dann sozusagen im Austausch, aber beide weltweit unterwegs. Weltweit, gutes Stichwort, beziehungsweise von weltweit nochmal zurück zu Deutschland, da wollten wir ja nochmal drüber sprechen. Wie ist dann Ihrer Meinung nach so der Status der Pressefreiheit in Deutschland? Mal ganz offen gefragt.
Also in Deutschland, glaube ich, können wir uns insgesamt glücklich schätzen, aber wir sind ja eine Organisation, die sich Kritik als Mandat gegeben hat. Und insofern, wenn wir in Deutschland jammern, muss man aber auch sagen, jammern wir auf hohem Niveau im weltweiten Vergleich. Aber auf unserer Rangliste der Pressefreiheit, die wir zum Beispiel jedes Jahr veröffentlichen, liegt Deutschland auf Platz 11 von insgesamt 180 Ländern. Das heißt, da ist noch Luft nach oben, aber es ist ganz weit bis zum Schluss der Rangliste, wo Turkmenistan, Syrien, China liegen. In Deutschland, was haben wir als Probleme aus unserer Sicht? Einerseits haben wir tatsächlich auch so seit 4-5 Jahren schon eine merkbare, spürbare Zunahme von gewalttätigen Übergriffen gegen Journalisten auf Kundgebungen von rechtspopulistischen Bewegungen wie Pegida, von rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien wie AfD, dass Journalisten ja dort nicht nur eben in Worten diffamiert werden, sondern auch gewalttätig angegriffen werden, dass ihnen die Kamera aus der Hand geschlagen wird. Und das ist nicht nur bei Pegida, AfD, aber wir haben insgesamt ein Klima, was offenbar in dem das zunehmend passiert. Es gab jetzt ja auch verschiedene Corona-Demos, an deren Rande so etwas passiert ist. Also das ist etwas, was wir hier sehen. Und gleichzeitig also
Gewalt gegen Journalisten vor Ort dann sozusagen.
Genau, das ist schon etwas. Und gleichzeitig, um was Positives zu sagen, so als mit dem Aufkommen von AfD und Pegida 2015 war die Polizei anfangs unserem Eindruck nach von dem Ausbruch der Gewalt schon etwas überfordert. So, und dass man nicht wusste, welche Pflichten haben wir eigentlich als Polizei, Journalisten zu schützen und welche Rechte haben Journalisten zu berichten. Aber da haben wir den Eindruck, haben die Polizeien doch auch gelernt und auch die Länderverwaltung, die Innenbehörde, dass in Polizei-Aus- und Weiterbildungskurricula Rechte von Journalisten und Pflichten von Polizei, das jetzt gerade besser thematisiert wird. Den Eindruck haben wir schon. Den zweiten Punkt, den wir in Deutschland sehen, ist schon auch, das ist ein strukturelles Problem, aber ich glaube, Pressefreiheit ist ja vielfältig. Wir haben eine abnehmende Medienvielfalt im Zeitungsbereich auch. Wir haben immer mehr Kreise in Regionen in Deutschland, wo es nur noch eine Zeitung gibt. Man kann sagen, toll, dass es überhaupt gibt. So, das ist, was ist Pressevielfalt, ist aber ein strukturelles Problem auch von Pressefreiheit. Das ist natürlich ganz was anderes als ein Mord an Journalisten. Da muss es auch ein strukturelles Problem und wir versuchen ja Pressefreiheit in aller Komplexität zu beschreiben. Und ein dritter Punkt ist, den ich noch erwähnen möchte, ist auch die Zunahme von Überwachung. Einerseits durch tatsächlich Ausweitung von Befugnissen, dass Online-Durchsuchungen ermöglicht werden durch neue Gesetzesinitiativen oder auch verabschiedete Gesetze. Und in diesem Zusammenhang haben wir ja vor kurzem auch eine Verfassungsbeschwerde gegen das BND-Gesetz, also gegen das Gesetz, das die Aufsicht über den deutschen Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst regelt, gewonnen in Karlsruhe.
Ja. Das war letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte?
Ja, vor 2 Wochen.
Ja, ja. Gut, vielleicht für die Hörer. Heute haben wir den 3. Juni. Podcast kann man auch später hören. Also heute ist der 3. Juni 2020, damit wir das mal zeitlich einordnen. Wir sind immer noch in der Corona-Krise. Okay, das heißt, es gibt so drei Schwerpunkte, wo Sie sagen, da würde man in Deutschland.
Ja, aber es gibt sicher noch mehr Themen. Man kann auch noch über öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk grundsätzlich in Frage gestellt wird durch AfD in Gremien. Wir haben ausführlich auf unserer Webseite das dokumentiert, eine Nahaufnahme Deutschland, wo wir die Lage Deutschlands beschreiben. Das ist für mich erstaunlich, immer das am meisten runtergeladene Dokument auf unserer Webseite, aber da ist das ausführlich auf knapp 20 Seiten beschrieben.
Ich würde gern ganz kurz mal auf den zweiten Punkt aus der Liste eingehen, das Thema Tageszeitung. Ich veranstalte ja die Publisher Business Conference und da geht es dann sehr stark darum, wie können Medienunternehmen Geld verdienen. Und was wir so dann dort erleben, ist, dass es halt schlicht und ergreifend nicht mehr wirtschaftlich machbar ist, eine Tageszeitung in der Fläche, so in der ländlichen, im ländlichen Raum zu betreiben, sozusagen. Jetzt kann man das natürlich durchaus anprangern oder anmerken, aber was ja schon hilft, ist dann auch vielleicht irgendwie zu gucken, was sind Alternativen. Haben Sie da Ideen? Liefern Sie da auch Ideen oder sagen Sie, das ist Aufgabe der Medienhäuser, sich da ein Businessmodell zu überlegen, wie sie auch die Landbevölkerung mit Informationen versorgen können?
Naja, ja und nein. Also das ist klar, anprangern ist das eine und gleichzeitig sehe ich schon als auch eine Aufgabe von Medien und gleichzeitig sehen wir es als ein strukturelles Problem. So, insofern versuchen wir schon auch in Teilen Antworten zu geben. Also wir sind der Überzeugung, dass am Ende auch, das sehen wir ja gerade in der Corona-Krise sehr gut, dass guter Journalismus ja auch nachgefragt wird.
Ja.
So, und gleichzeitig aber wir ein offenkundiges Finanzierungsproblem haben, das sich in der Corona-Krise leider Gottes jetzt zum Teil noch massiv verschärft hat und dramatisch verschärft hat. Und das ist ja wirklich existenziell teilweise nach allem, was ich höre aus deutschen Medienhäusern, insgesamt Zeitungshäusern. Insofern muss man das, glaube ich, erstmal konstatieren. Gleichzeitig gibt es ja offenbar parallel auch eine Glaubwürdigkeitsfrage, Glaubwürdigkeitsthema, was trotz der Nachfrage noch existiert. Und ich glaube, was wir versuchen in Teilen, wir haben ein Projekt gestartet vor 2 Jahren, das ist eigentlich ein weltweites Projekt, Journalism Trust Initiative, JTI,
ja,
wo wir mit verschiedenen Organisationen, unter anderem auch WAN-IFRA, der Publishers Organisation auf globaler Ebene, aber auch die European Broadcasting Union, gemeinsam einen Standard entwickelt haben für Transparenz von Journalismus, nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern wie entstehen Medien, wie entstehen, was sind Produktionsbedingungen, was ist was macht unabhängige Produktionsbedingungen von Journalismus aus? Und das soll ein Standard sein, den haben wir, das ist im Prinzip ein Industriestandard, den wir auch mit der Europäischen Standardisierungsbehörde gemeinsam entwickeln, ein ganz komplizierter Prozess, weil ganz unterschiedliche Interessen aus Russland und überall so gibt. Aber dieser Prozess, der beginnt, soll im nächsten Jahr jetzt die Implementierung beginnen mit Partnermedien und das soll am Ende auch ein Beitrag dazu sein, dass Medien sagen können, vielleicht ja mit einem gewissen Zertifizierungssiegel, was am Ende vor allen Dingen, und das, da kommen wir wieder zu sozialen Medien, am Ende vielleicht bei Google und Facebook sie erkennbar macht und wenn wir über Monetarisierung sprechen, sie vielleicht auch bevorzugen kann. Aber da ist natürlich das ganz große, die ganz große Krux, es darf nicht dazu führen, dass am Ende der syrische Blogger bei YouTube benachteiligt wird. Aber das ist ein Teil, wie wir in diesem Bereich aktiv sind, Journalism Trust Initiative, jenseits des tatsächlich auch Dokumentierens auf der weltweiten Ebene und auch dem Sichtbarmachen von Problemen im Vertrieb. Wir haben letztes Jahr einen großen Bericht veröffentlicht, nur zur Bedrohung von Pressevertrieb, weil tatsächlich Pressevertrieb und Pressegrosso ist ja was sehr Deutsches, der Begriff, aber Pressevertrieb ist auch weltweit ein Einfallstor für Angriffe auf Pressefreiheit.
Ja, das heißt, man sorgt einfach dafür, dass im Kiosk nur noch halb so viele Magazine und Tageszeitungen liegen, weil man den physischen Vertrieb einfach einschränkt, gegebenenfalls. Okay, dann ein sehr, sehr spannender Punkt, wobei da dann sicherlich auch digitale Medien wiederum in einer Bedeutung gewinnen. Ich habe noch, ich sehe gerade, wir sind schon eine Stunde zusammen unterwegs und man sagt ja immer, so ein guter Podcast ist so lang wie so ein Inlandsflug. Aber ich habe tatsächlich noch 2 Punkte, die ich gerne loswerden, beziehungsweise 2 Fragen, die ich gerne stellen wollen würde. Das eine ist, ich habe gesehen, Sie haben machen den Media Ownership Index. Was steckt da dahinter? Geht es da darum, einfach mal den Absender von Botschaften zu kennzeichnen für den Endkonsumenten oder was ist das?
Das ist der Media Ownership Monitor, den wir mittlerweile in 21 Ländern weltweit gemacht haben. Und die Idee dahinter ist, dass wir tatsächlich die Verflechtung zwischen Medien, Politik und Wirtschaft weltweit sichtbar machen. Denn In Deutschland können wir uns ja glücklich schätzen, dass wir eigentlich traditionell, das verändert sich sicherlich durch Digitalisierung gerade, das muss man schon sagen, schauen, wie sich das entwickelt. Aber wir haben doch in Deutschland relativ traditionelle Medienhäuser, das heißt Medienhäuser, die ihr Geld verdienen mit der Produktion von Medien, wie der Bauer Verlag, wie der Burda Verlag. Das verändert sich. Auch Burda hat mittlerweile viel Tierfutter-Shops und Axel Springer hat mittlerweile sehr viel Immobilienportale und verdient immer mehr Geld im nicht-journalistischen, digitalen Bereich. Aber wir haben in Deutschland keine Medienunternehmen, die, wie zum Beispiel im Fall von Bulgarien, einer der größten Medienbesitzer einerseits Geheimdienstchef war, bis vor kurzem gleichzeitig im Parlament sitzt und die größten Medien des Landes besitzt. Das ist das vielleicht eines der kuriosesten und eines der erschreckendsten Beispiele. Und mit diesem Media Ownership Monitor versuchen wir eigentlich die Verflechtung von Medienpolitik und Wirtschaft weltweit deutlich zu machen, um genau eigentlich den Gedanken von Unabhängigkeit im Medienpolitik und auch bei der Finanzierung von Journalismus deutlich zu machen. Denn in vielen Ländern dieser Welt werden halt Medien genutzt als Vehikel für eigene wirtschaftliche Interessen und für politische Interessen. Dass halt ein Politiker sich Berichterstattung kauft, indem er gute Anzeigen dem Medienunternehmen bringt und der Medienunternehmer ist gleichzeitig auch noch Bauunternehmer.
Ja. Ja, da gibt es ja so dieses... Das klassische Beispiel aus Deutschland, dass großes Hamburger Magazin sagt, irgendwie von einem bestimmter Autokonzern oder bestimmte Bank hat gerade irgendwie viel Anzeigen storniert, aber wir bringen die Berichte dann trotzdem. Also da gibt's ja, glaube ich, auch in Deutschland mal so die eine oder andere Kabbelei. Aber wenn dann wiederum der Verlag dem Autokonzern gehören würde oder der Bank gehören würde, dann wäre es halt so ein bisschen problematisch, weil dann wäre die Unabhängigkeit nicht da. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Und ist es dann so, dass Sie bei so Themen tatsächlich ganz genau drauf schauen, was schreibt so eine Washington Post oder was passiert denn so bei so einer Washington Post eigentlich im Zusammenhang mit einem Amazon? Oder ist das zu kleinteilig? Weil ein Medium und ein...
Nicht auf die Inhalte eben, ne? Weil das ist uns ganz wichtig. Das ist eigentlich eher... sondern bleiben wir eigentlich auf der Strukturebene. Wir machen das mit lokalen Partnerorganisationen in Peru und vielen anderen Ländern dieser Welt. Und in Peru sage ich deswegen, weil das ein schönes Beispiel ist, weil dort unsere peruanische Partnerorganisation dann aber nicht mehr mit uns zusammen tatsächlich auch mal Inhaltsanalysen gemacht hat, was folgt eigentlich aus diesen Recherchen und hat dann tatsächlich eine Nähe festgestellt, auch in der Berichterstattung. Aber im Rahmen des Projekts versuchen wir eigentlich tatsächlich Strukturen zu beschreiben und diese Verflechtung deutlich zu machen. Und ansonsten legen wir das in die Hände unserer lokalen Partnerorganisation.
Okay, das heißt, Sie würden jetzt dann nur veröffentlichen, die Washington Post gehört Jeff Bezos, dem gehört auch zumindest ein großer Teil von Amazon. Und entweder die Kollegen vor Ort oder halt auch der Leser selber muss dann irgendwie eins und eins zusammenzählen, wenn in der Washington Post steht, Online-Shopping ist das Schönste, was man den ganzen Tag über machen kann, sozusagen. Okay, ja, spannend. Ich habe eine Frage noch, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Ehrlicherweise aber gar keine ganz ganz stark inhaltlich getriebene, sondern eine, wo ich sage, mir ist wichtig, in so einem Podcast auch die großen Themen sozusagen abgearbeitet zu haben. Und was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn Sie sich jetzt nicht mit mir unterhalten, sondern mit vielen, vielen anderen Leuten, was werden Sie da eigentlich am häufigsten gefragt im Zusammenhang mit Reporter ohne Grenzen? Und wenn ich es heute noch nicht gefragt habe, vielleicht können Sie dann da noch mal kurz drauf eingehen.
In Deutschland tatsächlich ganz oft so, wie steht es denn um die Lage der Pressefreiheit in Deutschland? Und in Deutschland werde ich auch sehr viel nach der Lage in der Türkei gefragt. So,
okay.
Weil wir, glaube ich, sehr stark mit unserer Arbeit in der Türkei identifiziert wurden, eine ganze Weile, als hier die Inhaftierung von Deniz Yücel war und Mejale Tolu. Und ich habe den Eindruck, das hat vielen in der deutschen Öffentlichkeit das Thema sehr stark, das Thema Pressefreiheit auf den Radar gebracht. Und das sind so die Themen, die nach denen ich am meisten global, so glaube ich, gefragt werde. Also hier in Deutschland.
Ja. Gefragt werde. Und vor dem Hintergrund, wie ist da so Ihre Wahrnehmung wiederum der Wahrnehmung, die Sie genießen. Also hat sich die Wahrnehmung von Reporter ohne Grenzen in Deutschland dann über die letzten Jahre ein bisschen verändert oder ist es überhaupt erst, sind Sie überhaupt erst mal so auf den Bildschirm gekommen bei vielen Leuten über diese Arbeit in der Türkei oder insbesondere in der Türkei?
Naja, also ich glaube, in der politischen Arbeit haben wir schon immer ganz gute Zugänge gehabt an vielen Stellen, aber in der breiteren Öffentlichkeit, glaube ich, habe ich schon den Eindruck, dass unsere Türkei-Arbeit, unser Engagement in der Türkei vor Ort, ich war selber, bin oft in der Türkei auch und so bei vielen Prozessen als Prozessbeobachter, ich habe schon den Eindruck, dass das in der breiteren Öffentlichkeit etwas mehr das Thema vor Augen geführt hat, aber trotzdem, wahrscheinlich kennen trotzdem immer ein Großteil der deutschen Bevölkerung, kennt uns weiterhin nicht, aber ich glaube, trotzdem sind wir, das Thema Türkei hat, glaube ich, schon insgesamt in der breiteren Öffentlichkeit das Thema Einsatz für Pressefreiheit vor Augen geführt.
Ja, ja. Okay, sehr, sehr spannend. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Gespräch. Es war mir eine große Freude, viele spannende Themen, durch die wir jetzt sozusagen durchgerast sind, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht so tiefgehend, wie sich der eine oder andere Hörer gewünscht hätte, aber vielleicht können wir das ein andermal noch mal vertiefen. Das würde mich freuen. Wie gesagt, ich fand es super spannend. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß beim Gespräch. Und dafür bleibt mir dann nur noch ganz herzlichen Dank zu sagen.
Das gebe ich gerne zurück. War mir eine Freude und hat mir auch Spaß gemacht, hier so lange zu reden. Meistens hat man so 3-Minuten-Interviews.
Alles klar. Dankeschön.
Okay, tschüss.
Ja, das war Christian Mir von Reporter ohne Grenzen. Unter anderem zum Thema Pressefreiheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend und wichtig wie ich. Wir würden uns freuen als Team von Macht Was, wenn ihr uns auf den diversen Podcast-Portalen dann eine gute Bewertung hinterlasst und soweit möglich auch vielleicht den einen oder anderen netten Kommentar dazu schreibt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Wir haben die nächsten Hochkaräter schon in der Pipeline bzw. vor dem Mikro. Hört auf jeden Fall wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.